Moin Moin aus Hamburg, willkommen zur Nerdhypertrophie meets Rapid Science zu einer weiteren Episode mit den beiden Herren, die die Studien hier für euch auseinandernehmen und mal aufzeigen, was man daraus für Schlüsse ziehen kann für die maximalen Hypertrophie-Ergebnisse entsprechend. Ja, Männers, erstmal vielen Dank, dass ihr wieder hier erschienen seid. Kurze Frage
Danke in die Runde.
Wie kommt ihr mit der Hitze klar? Ja, wir nehmen hier gerade auf am 8. Juli, 12 Uhr. Für die Statistiker?
Sehr gut, bisher. Aber gestern war es bei uns nicht so krass warm. Also nicht, dass es sich übermäßig aufgeheizt hat. Und heute ist es auch recht normal. Also wir haben 28 Grad in Leipzig und bei mir im Zimmer hier geht es absolut klar, keine Probleme.
Simon hat aber leider eine Fliege im Raum. Schon mal ein kleiner Disclaimer, falls gleich irgendwie
Hektik falls aufkommt.
Schimpfwörter fallen oder so.
Oder falls es mit Video online geht, falls ich hier wild rumfuchtle, dann habe ich keinen Anfall, sondern das ist die Fliege, die mir hier sehr auf die Nerven geht.
Oder wenn sie am Mikro vorbeifliegt. Und
ja, genau.
Aber wir haben sie am Leben gelassen quasi. Das muss man ja
immer
festhalten.
Ja, weil Simon es nicht geschafft hat. Seien wir mal ehrlich.
Ja, er wollte sie doch rausbegleiten.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte sie fangen und in die Freiheit entsenden. Thomas, was dachtest du jetzt?
Selbstverständlich dachte ich das.
Also.
Ey, witzige Geschichte genau dazu. Wir waren letztes Wochenende in Wien, Airbnb. Und da saß auch, weiß nicht, ob es eine Fliege war oder irgendwie so ein Insekt an der Wand. Und Julia wollte einen Latschen nehmen und es so kaputt hauen. Und ich sagte so, lass mich mal machen, wir wollen die Wand hier nicht schmutzig machen, ne? Und dann wollte ich so mit einem T-Shirt eigentlich nur so vorbeiziehen, weißt du, dass ich so mitziehe quasi. Und ohne Witz, ich habe noch nie eine Wand dreckiger gemacht als durch diesen Move. Es ging komplett in die falsche Richtung. Es war so ein richtiger Streifen an der Wand.
Komplettes Massaker, als hättest du Zähne platt gemacht.
Oh. Und ich so, fuck, richtige hätte Bremsspur ich mit dem hinterlassen. Schlappen, wäre es wenigstens so ein kleiner Fleck gewesen.
Aber gut gemeint war es.
Ja, sehr gut, aber ja, ist nach hinten losgegangen.
Die Fliege hat es nicht überlebt, verdammt.
Nee.
Okay. Ja.
Nein.
Aber sonst ein sehr anabole Zeit da gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, es war sehr gut. Wir haben passt ja hier in dem Podcast, wir haben ein Seminar besucht, wo unter anderem auch Brett Schönfeld am Start war. Es war schon, ich würde sagen, es war eine coole Sache, ihn nochmal live zu sehen und ihn live sprechen zu hören. Konnte man auf jeden Fall mitnehmen. Und Wien, natürlich, wir waren auch einmal in das Gym. Insgesamt Wien, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber definitiv einer meiner Lieblingsstädte. Also schon immer geil in Wien.
Ja, auch ohne das Gym. Also das macht es natürlich noch mal geiler. Aber auch ohne das Gym ist die Stadt einfach vom Vibe und allem drum und dran einfach Top-Adresse.
Ja. Ich war leider noch nie. Also ich kann meinen Sinn nicht dazu geben.
Du warst noch nie in das Gym?
Nee, ich war noch nie in das Gym.
Und ey, ist das nicht eigentlich Ihr Kriterium, um mitzumachen in diesem Podcast?
diesen Punkt habe ich wohl heimlich umgangen.
Ja. Nee, ich habe wirklich nur Werbung geschummelt, also, ne?
Ja.
Ja, in das Gym, ja klar, war ich. Das Gym kenne ich.
Bin ich angemeldet.
Das ist bei mir, um die Ecke.
Nee, also wirklich, wirklich noch nicht bisher. Aber ich habe auch eigentlich nur Positives gehört. Also jetzt nicht nur auf das Gym bezogen, sondern auch Wien an sich.
Du bist doch in letzter Zeit immer so oft am Reisen, sehe ich, Simon.
Ja, eigentlich so die letzten eineinhalb Jahre bin ich mega viel unterwegs.
Ja, dann fahrt mal nach Wien. Also
ja, eigentlich,
mega geil, mega geil.
Ja, ihr seid gefahren, oder mit dem Auto?
Ja, wir sind gefahren durch Tschechien. Durch Tschechien fährst du auch relativ schnell. Ich glaube, Tschechien ist 3 Stunden breit. Dann bist du durch.
Geil.
Ja, denk nur an eine Plakette, wenn du durchfährst, ne? Weil sonst
die, okay.
Sonst kommen die Cops.
Ja.
Ne, Vignette heißt das, ne?
Ja, Vignette.
Du weißt aber, was ich meine. Ja,
ja, genau, okay. Genau.
Ja. Ja. Ja, dann müssen wir eigentlich ja mal einen Live-Podcast in Wien anleiern.
Das könnten wir
natürlich auch cool.
Machen.
Das wäre doch richtig geil. Ich glaube, die haben da so ein Media Room, wo man das super machen kann. Und drumherum wäre natürlich auch super.
Ja, das wäre wirklich eine geile Idee.
Ja, wenn es sich ergibt, hätte ich auch definitiv Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann machen wir eine Q&A-Folge aus das Gym.
Genau, XXL.
Live.
Das live. Klingt wirklich nach einem Plan.
Ja, ja, lass uns das wirklich machen, auf alle Fälle.
Ja.
Ja. Ja. Hab ich mal wieder einen Grund hier zu Hause zu sein, ich muss für die Arbeit nach Wien.
Ah, ich will gar nicht, aber ich muss.
Also ist ja tatsächlich schon so, also der Podcast ist ja Arbeit für uns alle drei in gewisser Weise, aber das dann immer so zu Hause zu rechtfertigen, so ich muss jetzt einen Podcast aufnehmen, wird nicht so ernst genommen, ne? So,
Arne, hast du einen Podcast-Sponsor?
Nein.
Dann? Für nur alle, Zeit die dafür hören und sich bewerben wollen und uns einen Trip nach Wien klar machen wollen, haut rein.
Wenn ich das habe, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, ich habe während des Lockdowns wirklich eine Anfrage gekriegt für so eine Werbung. Und das hätte sich richtig gelohnt.
Und warum hast du es nicht gepasst, oder was?
Ja, wenn ich jetzt sagen würde, welche Firma das war, dann hättet ihr auch gesagt, naja, es gibt so eine Firma, die macht macht nur so für Greens Werbung und für athletische Menschen. Ja.
Okay.
Die haben tatsächlich sehr darum gebuhlt, in den Podcast vorne reinzukommen quasi und haben auch echt für die Verhältnisse, die Zahlen, die der Podcast hat, echt viel Geld geboten. So.
Arne, mach.
Wahnsinn.
Ernsthaft?
Ja, einfach machen, ne?
Ja. Oder vielleicht können die ja mal testweise die den Wien-Trip organisieren. Und dann gucken wir, ob es sich lohnt oder du, Arne.
Okay, also wenn die Zuhörer sagen, das ist cool, einfach vorher, weiß ich nicht, 30 Sekunden Werbung und dann passt das schon. Dann machen wir das einfach.
Ich hab Bock auf Greens.
Ja.
Greens sind wichtig. Hat das mal jemand von euch ausprobiert?
Tatsächlich nicht. Also ich habe ein paar Leute in meinem Umkreis, die es nehmen oder genommen haben, aber ich habe selber nie.
Haben die was gesagt?
Ich habe mich jetzt nicht super intensiv damit befasst, halt nur gesehen, so was dann zusammenmischen und so, aber.
Ey, ich glaube, es war so vor 2-3 Monaten oder so, da wurde mir die Werbung so oft angezeigt, überall, dass ich ganz kurz am Überlegen war, einmal
auszutesten.
Also ich kann ja sagen, ich habe es dann natürlich getestet, so weil die dann gesagt haben, ja komm, wir schicken dir das mal zu. Ja, habe es dann auch getestet. Kannst natürlich nichts zu sagen, wenn du da irgendwie 90 Tage das genommen hast. Aber ich habe mir natürlich angeguckt, was dann alles drin ist und so weiter und so fort. Das Problem bei dem Produkt ist einfach, das ist zu übertrieben teuer. Du zahlst halt umgerechnet 80 Euro im Monat oder so.
Ja.
Für die tägliche Dosis, die du dann hast. Ja. Und das kannst du halt niemanden, das kannst du da draußen niemandem empfehlen, für den Preis. Und das ist ja auch der Grund, warum sie so viel zahlen können, weil die wahrscheinlich eine Marge von 17.000 Prozent haben oder so.
Ja.
Da können die natürlich auch Geld ausgeben wie nichts Gutes.
Arne, du solltest dich diplomatischer ausdrücken, so lange sie noch im Rennen sein könnten.
Nein, das ist ja schon 2 oder 3 Jahre Sponsor. Her.
Ja. Ich mag also immer habt ihr die Werbung mal gesehen? Ich finde immer den ersten Satz so geil. Ja, es ist grün. Und ich denke mir nur so, okay.
Ich hab's tatsächlich, also ich sehe das immer, aber so richtig ist mir noch nicht vor die Linse gekommen. Nee, also falls sich hier irgendjemand bewerben möchte, ja, der wirklich für den Kontext des Podcasts glaubt, dass er davon profitieren würde, dann kann er sich gerne melden bei uns.
Ja.
Freuen wir uns definitiv. Ansonsten lass uns mal in die Zahlen reinspringen, in die Studien, damit wir wieder ein bisschen was hier für die Hypertrophie-Welt tun. Thomas, willst du wieder den Beginn machen, damit wir beim Prozedere bleiben?
Nüchtern und trocken starte ich heute. Okay, Studie heißt Individual Muscle Hypertrophy and Strength Responses to High versus Low Resistance Training Frequencies. Ich denke, eigentlich wurde schon alles gesagt, worum es geht. Und ich muss fairerweise sagen, das ist keine Studie, sondern ein Report, der auf einer Studie aufbaut. Das wird gleich ein bisschen verständlicher. Insgesamt ging es in dieser Studie so ein bisschen um Frequenz, ein bisschen um Volumen und vor allen Dingen, worum es in den nächsten Minuten geht, ist um Individualität in Studienergebnissen. Studien, so wie wir sie bisher immer hier vorgestellt haben mit Simon, geben ja immer nur Durchschnittswerte wieder, ja? heißt, die Gruppe hat so und so viel gegankt, die so und so viel. Und es wird nie auf einzelne Probanden eingegangen. Und ich wollte diese Studie mal mit einschieben, um genau darauf auch aufmerksam zu machen. Ich habe die Studie damals während meiner Masterarbeit gefunden. Simon, du erinnerst dich noch an unsere Masterarbeitszeit.
Ja.
Die war sehr stressig. Und da habe ich die Studie entdeckt und ich fand die immer richtig, richtig cool, weil sie halt die ganze Sache mal so zumindest ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet. Also, wie gesagt, ein Report, der auf einer Studie aufbaut, und ich gehe jetzt im Ablauf und Aufbau der Studie auf die Studie selbst ein, weil der Report baut darauf ja nur auf. Also, in der Studie selbst hatten wir 20 männliche untrainierte Probanden, die mit einem Within-Subject-Design in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Within-Subject-Design heißt in diesem Fall, ein Proband, also ein Bein eines Probandes wurde in eine Gruppe gesteckt und das andere Bein in die andere Gruppe. Ja, wir haben einen Probanden und zwei Versuchsprotokolle an dem Probanden, was immer ziemlich cool ist für Studien. Auf jeden Fall, die zwei Gruppen. Wir hatten eine High-Frequency-Gruppe und eine Low-Frequency-Gruppe. Die High-Frequency-Gruppe hat für 8 Wochen 5-mal pro Woche trainiert, also sehr, sehr hohe Frequenz. Und in jeder Einheit wurden 3 Sätze, also 15 Sätze pro Woche, am Beinstrecker mit einem Wiederholungsmaximum von 9 bis 12 Reps absolviert. Also jede Einheit 3 mal 9 bis 12, 5-mal die Woche. Pausenzeiten zwischen den Sätzen betrugen 2 Minuten. Die Low-Frequency-Gruppe hat im Grunde alles gleich gemacht, nur dass sie entweder 2 oder 3-mal trainiert haben. Ich weiß nicht, warum sie hier nochmal 2 oder 3-mal hatten. Auf jeden Fall wurde das immer zusammen in die Low-Frequency-Gruppe kategorisiert. Ja, also wenn ich gleich über High spreche, ist immer 5-mal gemeint und Low ist immer entweder 2 oder 3. Das wurde zusammengefasst. Keine Ahnung warum. Dementsprechend hat die eine Gruppe 6 Sätze pro Woche und die andere 9 Sätze pro Woche absolviert. Pausenzeiten und so weiter war alles gleich. Hypertrophie wurde am Vastus lateralis mit Ultraschall ermittelt. Zudem gab es einen einer Wiederholungsmaximum-Test am Beinstrecker. Bei sowas würde ich ja immer gerne dabei sein. One Rep Max am Beinstrecker. Also,
ich hätte auch gerade gedacht, das hätte ich
gerne. Bin ich ja immer. Also gibt es ja sehr, sehr häufig. Finde ich sehr, sehr geil. Habe ich aber live noch nie gesehen. Okay, in der ursprünglichen Studie wurden keine signifikanten Ergebnisse ermittelt. Das heißt, im Prinzip kann man mal plump sagen, die High-Frequency-Gruppe und Low-Frequency-Gruppe hatten zwecks Hypertrophie und Kraft eigentlich mehr oder weniger die gleichen Ergebnisse. Das heißt, wenn man sich die Studie von außen anguckt, hätte man sagen können, zumindest an diesen Probanden, es war relativ egal, womit sie trainiert haben, sie haben gleichermaßen Gains in beiden Gruppen gemacht. Jetzt komme ich zum Report, der sich die einzelnen Ergebnisse der Probanden angeguckt hat. Ja, und hier fasse ich jetzt einfach mal zusammen, was so ein bisschen rausgekommen ist. Wir hatten 6 Probanden, die besser hypertrophierten mit dem High-Frequency-Protokoll. Wir hatten 7 Probanden, die besser hypertrophierten mit dem Low-Frequency-Protokoll. Und wir hatten 6 weitere Probanden. Ein Proband ist irgendwo verloren gegangen. Ich weiß nicht warum, aber es sind 19, nicht 20, so wie ich es eben gesagt habe. Auf jeden Fall weitere 6 Probanden, wo es keinen Unterschied gemacht hat, mit welchem Bein sie trainiert haben. Es war gleich. Sie hatten gleiche Ergebnisse oder nahezu gleiche Ergebnisse. Keine statistische Signifikanz. Auf der Kraftseite sah das folgendermaßen aus. Wir hatten 5 Probanden, die mit dem High-Frequency-Protokoll besser hypertrophiert haben, 3, die mit dem Low-Frequency-Protokoll besser trainiert haben und 11, bei denen es keinen Unterschied gemacht hat. Und hat sich jemand meine Stichpunkte angeguckt, die ich vorher durchgeschickt habe? Egal. Ich beschreibe jetzt einfach mal so von 1, 2 Probanden, wie die sich quasi verbessert haben. Also, wir haben zum Beispiel einen Probanden, der bei Hypertrophie mit der sein Bein, was mit der mit dem High-Frequency-Protokoll trainiert hat, hat Gains gemacht von, lass mich kurz gucken, ungefähr von 22-23%. Und sein anderes Bein, was mit der Low-Frequency-Protokoll trainiert hat, hat Gains gemacht von ungefähr 6%. Ja, die hatten so eine schöne Statistik hier, beziehungsweise so ein schönes Diagramm, so ein Graphen, wo die das so gegenübergestellt haben, und da kann man so ungefähr ablesen, was die ungefähr gegaint haben mit dem jeweiligen Protokoll. Und bei der Kraft fand ich auch noch einen sehr, sehr interessanten Fall. Da hat ein Proband mit der Low Frequency, mit dem Low Frequency Protokoll ungefähr, es müssten so, wenn ich das hier richtig ablese, so 30% Kraftgains gemacht. Und mit dem High Frequency Protokoll 110. Also schon, das waren jetzt natürlich krasse Unterschiede, die ich genannt habe. Ne? Wie gesagt, ich habe auch gesagt, dass manche sich gar nicht verbessert haben. Hier sehe ich ganz viele Striche vor mir, die hin und her gehen in diesem Graphen, die quasi für High Frequency und Low Frequency quasi auf einer Ebene sind, wo es keine Unterschiede gibt. Also die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die waren Daten, die wirklich herausgestochen haben. Ne? Aber ich denke, das verdeutlicht eigentlich sehr gut, dass der eine mit einem Low-Frequency-Protokoll hier scheinbar überhaupt, also was heißt überhaupt nicht vorangekommen ist, aber wenig vorangekommen ist und teilweise mit einem High-Frequency-Protokoll Mega-Gains gemacht hat. Ja, das wollte ich nur mal kurz präsentieren. Und dann, das fand ich auch noch einen interessanten Punkt, den die Autoren geäußert haben, dass die Ergebnisse, alle Ergebnisse, bei 6 Probanden für Hypertrophie und Kraft übereinstimmten. Das heißt, dass 6 Probanden mit ein und demselben Protokoll sowohl mehr Muskeln als auch mehr Kraftzuwächse gehabt haben. Und beim Rest gab es diese, wie nennt man das, diese Übereinstimmung, gab es nicht. Also einer hat mit Low Frequency besser hypertrophiert, dafür mit High Frequency besser Kraft gegaint und da hat es nicht gematcht, sozusagen. Ja. Und ja, ich wollte die Ergebnisse einfach nur mal so ein bisschen präsentieren, um zu zeigen, wie individuell doch solche Studien für den einzelnen Probanden ausfallen können. Ja, weil bisher in allen Podcasts, die wir hatten, haben wir immer nur Durchschnittswerte durchgegeben. Und das ist auch interessant und auch ein wichtiger und solider Wert, denke ich. Aber was man dahinter nie vergessen kann, hinter diesen Durchschnittswerten stehen halt immer einzelne Probanden, die natürlich irgendwie unterschiedliche Ergebnisse gebracht haben. Und ich denke vor allen Dingen, was sehr, sehr wichtig dabei ist, ist einfach der Übertrag in die Praxis, egal ob man Trainierender ist oder vor allen Dingen auch Coach ist, dem muss man sich bewusst sein. Wenn du mit Studien arbeitest und so, alles cool, alles gut, ich denke, das ist sehr, sehr fortschrittlich. Trotzdem muss man bedenken, dass jeder einzelne Klient ein Individuum ist und letztendlich immer geguckt werden muss, was dieses Individuum braucht. Und Studienergebnisse, wie wir es hier schon ein paar Mal gesagt haben, immer sehr, sehr gute und nette Richtwerte sind, von denen man aus aber weiter individuell anpassen muss. Und wie krass das hier teilweise auseinandergehen kann, wurde, denke ich, so halbwegs gezeigt. Ja, das ist ein Beispiel einer Studie. Es gibt noch ein paar andere Studien, die auch solche Daten mitgeben. Ich finde es immer sehr interessant. Ich denke, das sollte öfter gemacht werden, so individuelle Ergebnisse, dass die präsentiert werden. Aber trotzdem hoffe ich, dass das einen guten Einblick gibt, wie man auch noch zusätzlich in Studien gucken sollte, auf Studien gucken sollte und wie man dann letztendlich auch damit umgeht und arbeitet. Und das war's von mir.
Ganz kurze Zwischenfrage. Ich glaube, du hast es erwähnt bei dem Protokoll, aber das Volumen war gematcht, oder?
Nein, war es nicht. Also die High-Frequency-Gruppe hatte eine höhere Frequenz und höheres Volumen, weil in jeder Einheit wurden 3 Sätze absolviert.
Ah, okay.
Das heißt, High-Frequency-Gruppe hatte 15 Sätze pro Woche und die Low-Frequency-Gruppe, weil es ja 2 Gruppen sozusagen waren, hatten entweder 6 oder 9.
Ja.
Was natürlich auch sehr interessant ist, weil du es gerade ansprichst. Normalerweise würden wir ja irgendwo erwarten, dass die etwas höhere Volumengruppe vielleicht auch etwas bessere Gains macht. Und in der ursprünglichen Studie wurde hier tatsächlich kein Unterschied gefunden. Aber dafür haben wir dann ja auch Meta-Analysen, die sowas mit einbindet. Ne? Aber ja.
Ja.
Irgendwelche Fragen, Leute?
Also ich finde ja, also die High Frequency waren 5-mal pro Woche.
Ja.
Tatsächlich. Und also die 2- und 3-mal finde ich ja so für unsere Sphären ist das ja eigentlich das dann schon sehr hochfrequent. Ne? Also.
Ja, also ich persönlich hätte gesagt, 2-mal ist wahrscheinlich so jetzt nichts Unübliches. Wenn es in Richtung 3-mal geht, hätte ich auch gesagt, ist es schon fast hoch. Kommt drauf an, welcher Muskel und so weiter, aber ja, zweimal denke ich, ist gängig. Dreimal geht noch, aber fünfmal wahrscheinlich eher seltener, hätte ich gesagt.
Ja, ist schon sehr an der oberen, am oberen Ende. Wobei ich finde, ist eigentlich den Punkt der Individualität noch mehr verstärkt, wenn du siehst, dass Leute sogar mit einer wirklich sehr hohen Frequenz deutlich bessere Zuwächse verzeichnen, ja, als mit eigentlich einer Frequenz, die wir vielleicht schon als eher hoch bezeichnen würden.
Ja.
Also, dass es selbst in diesen extremeren Bereichen immer noch solche Unterschiede geben kann, macht ja, ja den Punkt eigentlich, finde ich, nur noch konkreter. Ne? Auch zu sagen so, hey, warum nicht mal ausprobieren? Einfach ja, mal wirklich ans Ende vom jeweiligen Spektrum gehen und schauen, was passiert. Vielleicht ja, ist es für den oder die einen oder anderen wirklich ja, ein guter Weg zu noch mehr ja, Erfolg.
Also bin ich voll bei dir und ich finde es auch schön, dass du das nochmal so herauskristallisierst. Auf jeden Fall, ich denke auch, gerade wenn der Trainingsplan gut aufgestellt ist, kann man sowas schon durchaus mal versuchen. Weil ich meine, ja, ich fand das ursprüngliche Studiendesign eigentlich auch ganz nett. Du hast 3 Sätze Quadrizeps pro Tag. Und ich denke, das ist absolut verkraftbar und noch machbar. Ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie 3 Sätze Squats, 3 Sätze Leg Extension, 3 Sätze Leg Press gemacht haben und das 5-mal die Woche, sondern wirklich hier ganz human, wie ich es mir auch vorstellen könnte, dass es funktionieren könnte, wenn man so ein Volumen auf 5 Tage aufteilt.
Ja, ja.
So wie wir Schultern trainieren, Simon.
Genau so. Ja. Genau so. Vielleicht, oder Arne, hast du gerade noch eine Frage dazu?
Machen wir erstmal.
Okay. Sonst, was mich interessieren würde, jetzt mal mehr der Blick wirklich in die Praxis und in die Umsetzung des Ganzen. Vielleicht auch gerade so ein bisschen aus Perspektive, naja, entweder wenn man selber andere Leute coacht oder vielleicht auch sein eigenes Training selber plant. Vor allem, oder ich fange so an. Ich meine, wenn es um Kraftzuwächse geht, finde ich, kann man relativ schnell, also ich spreche hier vielleicht von mehreren Wochen oder wenigen Monaten, sehen, funktioniert was gut oder vielleicht eher nicht so gut. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, die nächsten 3 Monate versuche ich mal einen High-Frequency-Ansatz und ich merke, in den 3 Monaten ist quasi nichts passiert. Ja gut, war vielleicht ein Versuch wert, aber eventuell nicht der allerbeste Weg, um stärker zu werden für diese Person, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Wie würdet ihr das Ganze handhaben, wenn es um Hypertrophie geht? Einfach weil der Prozess halt so dermaßen langsam ist, vor allem ab einem bestimmten Trainingsniveau, um jetzt entscheiden zu können, okay, der Ansatz funktioniert oder der funktioniert vielleicht eher weniger gut?
Gute Frage, Simon. Dafür bräuchte ich
das. Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Es ist gar nicht so einfach, weil wir ja in der Regel auch nicht die Mittel haben, um jetzt wirklich ja, so nah ran zu zoomen, um zu sehen, ja, der Muskel ist um 1,5 Millimeter gewachsen. Und wir ja, können auch sagen, dass das tatsächlich so stimmt.
Ja, also ich sag mal, ganz fair gesprochen, denke ich, fließt auch relativ viel Erfahrungswert mit rein, was man eigentlich schon kennt, vielleicht selber gemacht hat, womit man selber Ergebnisse für sich selbst erzielt hat oder für jemand anderen. Ich denke, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den kann man eigentlich gar nicht so wirklich abstreiten, dass man dann auch so ein bisschen in die Richtung guckt. Aber ansonsten denke ich, ich würde noch einen Schritt vorschalten und quasi kurz erläutern, wie ich zum Beispiel eine Frequenz wähle. Wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel einen schlechten Lat hat oder so, ja, dann gucke ich, also da fließen viele Faktoren mit ein. So wie viel Satzvolumen hat der pro Einheit? Wie lange braucht er das quasi, um zu regenerieren? Und wann könnte ich theoretisch die nächste Lat-Einheit wieder dazuschalten? Verstehst du, was ich meine?
Ja. Ja.
Und dementsprechend, wenn es überhaupt nötig ist, würde ich gucken, genau so ein Muster zu fahren. Was brauchen wir erstmal? Was können wir überhaupt leisten? Und ich meine, das sind ja viele Variablen, die da mit einfließen. Ja. Mhm. Und ich denke, ganz am Anfang vor allen Dingen, ist das auch ein Prozess, der sich dann auch irgendwo entwickeln muss, weil du wirst am Anfang erstmal raten, beziehungsweise aus deiner Erfahrung deinen besten Tipp abgeben, was könnte hier funktionieren. Könnte ich zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag Lat trainieren mit dem und dem Volumen und was auch immer und der Intensität und dann würde ich gucken, okay, wir probieren das zum Beispiel mal, also jetzt nur ein Beispiel, ne? Nicht dran aufhören.
Ja, ja.
Dann probieren wir das und dann ist es natürlich die Zusammenarbeit mit jemandem und die Kommunikation, wo es dann rauskommt, okay, geht das auch ein bisschen in die richtige Richtung? Wie ist die Trainingsperformance? Wie, wie fällt Muskelkater aus, wie ist das Wohlbefinden und so weiter und so weiter. Und von da aus würde ich dann quasi weiter so anpassen. Am Anfang ist es das beste Raten, was man kennt aus Erfahrung und aus Studien und was auch immer. Und dann ist es halt die Zusammenarbeit, die es dann in die eine oder andere Richtung bringt. So, ja. Ich weiß nicht, beantwortet das so deine Frage?
Absolut. Also ich stimme dir hundertprozentig zu und ich gehe selber zum Beispiel exakt identisch vor. Also ich handhab's genau gleich. Ich gucke eben dann, gerade weil dieser Faktor Muskelwachstum so langsam ist und so schwer erfassbar ist. Und die, ja, in aller Regel kannst du auch nicht sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal 2 Jahre, wir gucken auf keine anderen Parameter und ja. In 2 Jahren gucken wir, okay, ist dein Armumfang gestiegen oder nicht?
Ja.
Wäre, glaube ich, nicht der beste Ansatz. Deswegen, ich mache es eben genauso wie du. Versuchen die bestmöglichen Startwerte anhand von bisheriger Trainingserfahrung, Umstände etc. pp. Rauszufinden, dann das Ganze umzusetzen und dann parallel eben andere Parameter, wie zum Beispiel Muskelkater, Performance im Gym, auch so ein bisschen das Gefühl, finde ich, lasse ich auch immer ganz gerne mit einfließen. Also wie fühlt sich jemand beim dritten Mal Quadrizeps-Training zum Beispiel, sagt er, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock und irgendwie tun mir die Gelenke weh und so, ist vielleicht auch ein Indikator. Und anhand von dem versuche ich das dann weiter anzupassen.
Ja.
Ja. Ja, da würde ich genauso anschließen, einfach am Ende des Tages ist es die Kommunikation einfach mit Person XY, ja, und wie du die Kommunikation halt auch lesen kannst. Und ich setze eigentlich immer, um wieder zurückzugehen, auch immer da anzuschauen, wo steht diese Person in ihrer Trainingskarriere vom Ansatz, wo ist sie mit ihrer Trainingsqualität pro kleinsten Einheit, also pro Wiederholung für die Muskelpartie, die er halt ansteuern möchte halt, ne? Und da arbeite ich halt auch gerne damit, wenn jemand da vielleicht noch eher so bei, was weiß ich, wenn von 100% ausgehen und jemand ist vielleicht gerade erst bei 50 oder 60, dass ich da von der Frequenz tatsächlich sogar das versuche niedriger zu gestalten. Also er hat pro Einheit halt einfach mehr Arbeit für diese Muskelpartie, um halt natürlich auch viel dabei neuronal zu lernen und auch genau einfach Erfahrungswerte reinzuholen, die er mir dann zurückmelden kann, ne? Und aus den Rückmeldungen entsteht dann ja quasi der Anpassungsprozess auf das, was produktiv ist und auch genau dieses Biofeedback halt auch. Also ich gebe tatsächlich sehr, sehr viel darauf, den Klienten wirklich blöd zu fragen, wie hat die Übung sich angefühlt, wie hast du dich dabei gefühlt, hast du das Gefühl gehabt, du hast produktiv was für den Fortschritt getan. Und wenn der Klient sagt, das hat sich absolut produktiv angefühlt, dann gebe ich da relativ viel auch drauf für die weitere Planung tatsächlich. Und das ist dann natürlich jetzt relativ subjektiv, ne? Also. Ja.
Aber bin ich ehrlich gesagt voll bei dir, weil das ist halt so ein weiterer Punkt, der mit einfließt, weil mal angenommen, du hast jemanden, der kommt zu dir ins Coaching und hat scheißseitige Schultern, hat bisher 2-mal die Woche Schultern trainiert und das heißt ja jetzt nicht gleichzeitig, dass du sagst, du hast 2-mal die Woche Schultern trainiert, deine Schultern sehen schlecht aus, wir gehen auf 3-mal die Woche. Auch das ist nicht der einzige wahre Ansatz, einfach die Frequenz oder das Volumen zu erhöhen, sondern guck dir an, wie hat er 2-mal die Woche Schultern trainiert? Vielleicht ist die Technik mangelhaft, vielleicht ist die Intensität überhaupt nicht ausreichend oder was auch immer, ne? Also da kann man in so einem Beispiel vielleicht auch noch ihn einfach bei 2-mal lassen und deutlich mehr aus diesen 2-malen herausholen. Ne? Also ja, ich denke, so eine richtige Antwort wird es hier definitiv nicht geben, weil die Baustellen können so verschieden sein, dass man an verschiedenen Stellen auch einfach ansetzen kann.
Ja. Ich glaube, was wir so final mitnehmen können, den Leuten den Schmerz halt nehmen, dass die Frequenz am Ende nicht der Faktor ist an dem Ganzen, der da entscheidend ist, sondern einfach nur das Tool ist, das du dann nutzt, um die Arbeit so qualitativ reinzukriegen oder das neuronal zu lernen, was du halt brauchst. Ne? Ihr müsst euch jetzt nicht Gedanken machen, ach mache ich jetzt nur 1-mal die Woche Beine oder mache ich es 4-mal pro Woche oder ne? Das wird wahrscheinlich nicht so signifikant sein, dass das jetzt euren Progress komplett auf Null stellt oder auf 200%. Moin Moin aus Hamburg nochmals, Arne hier. Ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören.
Und dass sie vor allen Dingen auch über die Zeit natürlich für sich individuell schauen müssen, was funktioniert am besten. Ne? Ich meine, die Arbeit muss halt jeder irgendwo alleine für sich reinstecken. Viele denken immer, die lesen eine Studie und haben die Antwort für alles. Und nein, so ist es halt eben nicht.
Ja. Ja.
Ja, bleibt am Ende immer, dass wer am meisten Praxis reinsteckt, wird für sich als Studienobjekt wahrscheinlich auch die meisten positiven Entscheidungen treffen. So. Deswegen, ja. Dass wir am Anfang halt alle so eine Trainingsgeilen waren, ist, glaube ich, immer recht positiv noch zu bewerten, auch wenn es sicher nicht das Produktivste war, rein für den Zeitpunkt.
Ja.
Alright, ja, Simon, was hast du Schickes mitgebracht? Das wird interessant heute wieder.
Ja, dann übernehme ich gerade. Das knüpft so ein bisschen an, ich glaube, es war nicht die letzte, sondern die vorletzte Episode. Thomas, kann das sein, als du die Studie zwecks Range of Motion vorgestellt hast.
Letzte oder vorletzte.
Ja. Genau, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne in der vorletzten Episode nochmal reinschauen. Das baut nämlich hier so ein bisschen darauf auf, denn ich habe ein systematisches Review und eine Meta-Analyse mitgebracht. Nennt sich Partial versus Full Range of Motion Resistance Training, a Systematic Review and Meta-Analysis. Von Wolf und Kollegen aus dem Jahr 2022, also auch sehr aktuell. Und genau, wie der Name wahrscheinlich schon suggeriert, wird hier das Thema Range of Motion im Krafttraining beleuchtet und welchen Einfluss die Range of Motion auf in dem Fall verschiedene Messergebnisse hat, weil man hier eben auch verschiedene Studien mit reingenommen hat. Logischerweise, es ist eine Meta-Analyse. Wir zoomen jetzt quasi viel weiter raus als das, was Thomas gerade gemacht hat, der ganz nah rangezoomt ist an das Individuum. Wir zoomen jetzt hier richtig weit raus und gucken uns viele Studien auf einmal an. Und entsprechend gab es auch viele verschiedene Messparameter, die man sich hier angeguckt hat. Ich werde aber, damit es auch nicht zu lange wird, weil das ist relativ umfassend, mich versuchen, auf das Wesentliche zu fokussieren. Also, was wurde gemacht? Es wurde erstmal die gesamte Literatur quasi durchforstet und anhand von verschiedenen Kriterien wurden dann die Studien entsprechend in die Analyse mit aufgenommen, die man für valide gehalten hat. Das waren letzten Endes 23 Studien, die mit eingeflossen sind. Und genau, Kriterien waren zum Beispiel, dass die Studie englischsprachig sein musste. Es musste sich um einen peer-reviewed Text handeln. Es mussten zum Beispiel, wenn Krafttrainingsinterventionen durchgeführt wurden, mindestens 2 Gruppen vorhanden sein und so weiter und so fort. Gehe ich jetzt, denke ich, gar nicht groß drauf ein. Wichtig für den Kontext und dann auch für die spätere Interpretation. Die Studien, die man mit aufgenommen hat, haben unterschiedlich festgelegt, was genau eine volle Range of Motion sein soll und was jetzt eine Teilwiederholung sozusagen darstellen soll. Also zum Beispiel wurde in manchen Studien mechanisch festgelegt, wann eine Wiederholung anfängt oder auch endet. Also zum Beispiel, das kennen vielleicht auch viele Leute aus ihrem eigenen Fitnessstudio, bei Multipressen oder auch bei Beinpressen hat man oft wie so ein Stopper, den man mit einbauen kann, dass zum Beispiel, wenn man jetzt an der Beinpresse bleibt, der Schlitten nicht weiter runterkommt, als dass man einen 90-Grad-Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel erreicht hat. Also so wurde zum Beispiel teilweise in manchen Studien die Range of Motion eingeschränkt. Dann gab es wieder andere Studien, da wurde das ohne so eine Mechanik gemacht. Da hat man den Leuten gesagt, hey, geh bitte bei der Beinpresse nur so weit runter, bis du einen 90-Grad-Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel erreicht hast. Und gleichermaßen, wenn es um die volle Range of Motion ging, auch das wurde teilweise ja nicht individuell gestaltet, sondern mehr oder weniger willkürlich, einfach weil es die Übung so hergibt. Nehmen wir mal das Bankdrücken, ganz klassisch eine volle Range of Motion. Ob das jetzt wirklich eine volle Range of Motion ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber wurde zum Beispiel definiert als, die Stange muss komplett bis zur Brust abgesenkt werden und dann so weit wieder nach oben befördert werden, bis die Ellbogen komplett gestreckt sind. Das, wie gesagt, nur so ein bisschen als Kontext vorneweg. Was genau heißt eigentlich überhaupt volle Range of Motion oder partial Range of Motion? Und als zweiter Punkt vorneweg, in den meisten Studien wurde die partielle Range of Motion in der verkürzten Position durchgeführt und nicht in der verlängerten Position, in der gedehnten Position. Also sprich, wenn wir jetzt einen Beinstrecker nehmen, dann wurde die Teilwiederholung ausgeführt, sagen wir mal von vielleicht, ja, also von der gestreckten Position, ja, wenn die Beine ganz vorne ausgestreckt sind und jetzt hat man vielleicht um 40 Grad das Polster nach unten geführt und ist dann wieder in die Streckung gegangen. Das heißt, man war in der verkürzten Position und nicht in der verlängerten Position, wo man quasi die Beine ganz anwinkeln würde und dann vielleicht nur das Polster bis zur Mitte bringen würde. Okay, ebenfalls ganz wichtig für die spätere Interpretation. Also, komme ich zu den Ergebnissen. Wenn man sich erstmal die gesamten Ergebnisse anguckt, also so einen Überblick über alle Studien sich verschaffen möchte, dann deuten die Ergebnisse darauf hin, dass eine volle Range of Motion ein kleines bisschen die Nase vorne hat gegenüber einer partiellen Range of Motion, auch wenn dieser Unterschied wirklich nicht groß ist. Also die haben hier in der Meta-Analyse Effektstärken ermittelt. Und man spricht hier wirklich von einem trivialen Mittelwertunterschied. Also der Unterschied ist wirklich, wirklich, wirklich klein. Jetzt haben die Autoren noch verschiedene Subanalysen durchgeführt, also damit sie nicht nur das große Ganze sehen, sondern haben sich jetzt auch verschiedene Parameter einzeln noch fokussiert. Und man hat sich dann zum Beispiel angeguckt, okay, wenn wir uns jetzt die Studienergebnisse angucken, die zum Beispiel sich nur auf Kraftmessungen beziehen, also zum Beispiel ein One-Rep-Max-Versuch, dann hat man auch hier gesehen, eine volle Range of Motion hat tendenziell ein kleines bisschen die Nase vorne gehabt, wenn es um die Verbesserung des One-Rep-Maxes ging, im Vergleich zu einer partiellen Wiederholung. Genau das gleiche auch, wenn wir uns Hypertrophie angucken. Auch hier volle Range of Motion, wieder trivial die Nase vorn im Vergleich zu einer Teilwiederholung. Dann hat man eine weitere Subanalyse gemacht. Ich gehe jetzt mal hier nur auf ein, zwei ein. Wie gesagt, waren viele verschiedene. Ebenfalls hat man sich zum Beispiel angeguckt, okay, wenn wir uns jetzt nur den Oberkörper oder nur den Unterkörper angucken, gibt es vielleicht da Unterschiede? Was ist besser? Soll ich den Oberkörper zum Beispiel mit einer vollen Range of Motion trainieren, im Unterkörper vielleicht eher Partial Range of Motion einsetzen? Es hat sich letzten Endes genau das Gleiche gezeigt. Sowohl für den Oberkörper als auch für den Unterkörper wieder ein trivialer Unterschied zugunsten einer Full Range of Motion. Den einzigen Faktor, den man sich angeguckt hat, wo tatsächlich die Partial Range of Motion vorteilhafter war im Vergleich zu einer Full Range of Motion, war, wenn man jetzt sich die Subanalyse anguckt, nach wurde die Partial Range of Motion in der verlängerten oder in der verkürzten Position durchgeführt. Guckt man hier nämlich auf die Partial Range of Motion in der verlängerten Position, dann zeigt sich ein kleiner Mittelwertsunterschied zugunsten einer Partial Range of Motion. Also sprich, das war ja auch das Ergebnis von dem, was Thomas letztes Mal vorgestellt hat, die Partial Range of Motion in der gedehnten Position scheint irgendwie ein bisschen was dran zu sein, weil zumindest auch hier in der Meta-Analyse zeigt sich, hatte sogar eben leicht die Nase vorn im Vergleich zu einer Full Range of Motion, obwohl bei allen anderen Faktoren, die man sich angeguckt hat, es genau andersrum war. Also die volle Range of Motion eigentlich immer besser abgeschnitten hat. Genau, das ist jetzt mal eigentlich eher so ein kurzer, sehr, sehr kurzer Überblick über die Studienergebnisse. Wie gesagt, es wurde noch deutlich mehr gemacht. Wer sich da näher einlesen möchte, dem kann ich nur ans Herzen legen, sich die Analyse selbst mal anzugucken. Würde jetzt aber hier echt den Rahmen sprengen. Deswegen gehe ich direkt weiter zu, was wir in meinen Augen aus den Ergebnissen mitnehmen können und vielleicht noch so die ein oder andere Anmerkung dazu. Also vorneweg, was man anhand zumindest von dieser Meta-Analyse sagen kann, ist, dass es eigentlich erstmal gar keinen riesigen Unterschied macht, ob ich jetzt eine volle Range of Motion wähle oder eine Teilwiederholung mache. Also ich kann mit beiden Bewegungsumfängen durchaus gute Ergebnisse erzielen. Also es heißt nicht, okay, wenn ich jetzt bei einer Kniebeuge nicht ganz runtergehe oder beim Beinstrecker nicht, über 90 Grad gehe oder was auch immer, dass deswegen die Übung ineffektiv ist. Beide Wege können definitiv zum Ziel führen. Aber, zumindest anhand von dem, was wir jetzt hier gelernt haben, im Zweifel bietet es sich wahrscheinlich an, die volle Range of Motion zu wählen. Also wenn man sich nicht unsicher ist, was soll ich machen? Wahrscheinlich eher die volle Range of Motion, weil sie eben tendenziell doch vorteilhafter zu sein scheint, wie man anhand der Messungen hier in der Analyse gesehen hat. Aber mit der einzigen Ergänzung, wenn man partielle Wiederholungen ins Training mit einbauen möchte, dann bietet es sich wahrscheinlich an, das in der gedehnten Position zu tun. Also immer dann, wenn der Muskel in den Stretch kommt, in diesem Bereich oder rund um diesen Bereich Teilwiederholungen zu machen, könnte durchaus sinnvoll sein. Das muss, denke ich, nicht den Hauptteil des Trainings ausmachen, aber zumindest vielleicht auch in Ergänzung definitiv keine schlechte Idee anhand der Daten, die wir hier haben. Also, kurze Zusammenfassung für die praktische Anwendung. Im Zweifel wäre zumindest meine aktuelle Empfehlung, eine volle Range of Motion absolvieren und das immer so als Ausgangspunkt nehmen, von wo aus man dann ruhig auch noch weiter vielleicht, ja, ich sag mal, individueller vorgehen kann. Wenn das Ziel darin besteht, wirklich maximal zu hypertrophieren, dann gegebenenfalls darüber nachdenken, partielle Wiederholungen in verlängerter Position einzubauen. Und das muss auch kein Entweder-Oder sein. Also ich muss nicht immer nur eine volle Range of Motion machen oder ich darf jetzt nur partielle Wiederholungen machen. Man kann das auch super kombinieren. Zum Beispiel, dass ich sage, hey, ich mache den Satz am Beinstrecker über eine volle Range of Motion und wenn dann nichts mehr geht, dann verlängere ich den Satz sozusagen und mache vielleicht noch ein paar Wiederholungen in der verlängerten Position. Oder ich mache vielleicht 3 Sätze mit einer vollen Range of Motion und dann den 4. Satz nur in der verlängerten Position, wo ich Teilwiederholungen mache. Also das lässt sich super kombinieren. Und zum Abschluss für all diejenigen, die vielleicht auch zum Beispiel aufgrund von Schmerzen oder irgendwelchen Restriktionen keine volle Range of Motion absolvieren können, vielleicht auch eher in der verkürzten Position arbeiten müssen, weil es das Gelenk nicht anders hergibt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also das ist nicht der Untergang jeglicher weiterer Hypertrophie oder auch Kraftzuwächse in der Zukunft. Man kann trotzdem gute Ergebnisse erzielen und ich denke, das ist auch ein gutes Takeaway in der Hinsicht. Und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein.
Was du am Ende gesagt hast, das erinnert mich immer an die Spezialisten im Fit One. Kennt ihr die Leute, die ihr Curl-Training machen und schon im 90-Grad-Winkel, Ellbogenwinkel anfangen und dann nur so dieses letzte Reingehen machen? So, weißt du? Meintest du die? Die sind wahrscheinlich verletzt bei Streckung, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die haben einfach mit Golferellbogen oder dergleichen zu kämpfen. Ja. Die müssen das machen, die haben keine andere Wahl.
Die haben ganz kurze Sehnen.
Die haben ganz, ganz, ganz kurze Sehnen.
Im Ellbogen. Nein, Spaß beiseite. mir gerade nur eingefallen. Sehr guter Überblick, Simon.
Danke, ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, weil es war echt richtig, richtig viel und ich habe jetzt versucht, mich so auf das Wesentliche zu fokussieren.
Absolut.
Ich hoffe, es war nicht zu wirr an mancher Stelle.
Okay. Soll ich dir sagen, was mich fast mit am meisten überrascht? Es ist gar nicht die Tatsache, dass eine Partial Range of Motion eventuell besser hypertrophiert als eine Full Range of Motion. Ich kenne die Studie, ja, ich habe die auch gelesen. Ich hatte ja gehofft, dass du die beim letzten Mal nimmst.
Ja.
Weil meine Studie, die ich beim letzten Mal, es war übrigens der letzte Podcast, nicht der vorletzte Podcast.
Ah, war doch der letzte, okay.
Die Studie, die ich letztes Mal vorgestellt habe, die ist ja noch nicht mit in diese Meta-Analyse mit eingeflossen.
Ja.
Aber was mich überrascht hat, war einfach der Fakt, dass eine Partial Range of Motion in verkürzter Position eigentlich nur trivial schlechter ist.
Ja.
Also laut dieser Ergebnisse als eine volle Range of Motion. Das hat mich mehr gewundert als dieses positive Ergebnisse für die langen Partials, weil hier hätte ich hätte es anders erwartet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die volle Range of Motion zumindest so einen kleinen oder medium also eine medium Effekt Size gezeigt hätte, weil eine triviale Effektstärke, das wird meistens, so wie ich es bisher immer gelesen und gelernt habe, eigentlich immer komplett verworfen. So, weißt du, triviale Effektstärken sind so, ja, wen juckt's?
Ja, also, stimme ich dir voll und ganz zu. Also mich hat's auch definitiv verwundert. Und es nimmt in meinen Augen, zumindest, klar, man muss immer berücksichtigen, ne? Also das ist der aktuelle Stand. Wir wissen nicht, wie sich das noch mit weiteren Daten auch entwickelt. Aber es nimmt schon so ein kleines bisschen auch, finde ich, den Leuten den Wind aus den Segeln, die sehr stark propagieren für volle Range of Motion. Was ja auch nicht verkehrt ist, also die Studie widerspricht dem ja gar nicht. Aber es Eben, es nimmt eben so ein bisschen den Wind raus im Sinne von Follow Range of Motion ist der einzige Weg und wenn du keine Follow Range of Motion machst, dann verschenkst du den Großteil deiner Gains, weil dem ist, es gibt zumindest keinen Backup von der Datenlage her.
Weißt du, der einzige Weg, je mehr ich mich mit Studien befasse, ist eigentlich streng dich an im Training. Weißt du? Und dann ist schon alles, was danach kommt, ja, hier können wir natürlich über Nuancen sprechen, aber wenn du dich in erster Linie anstrengst im Training, wirst du auch irgendwie Ergebnisse erzeugen, so, weißt du?
Ja, absolut, absolut, ja. Ich denke, das ist wahrscheinlich sogar einer der wenigen Parameter, wo ich mich sehr wundern würde, wenn es da mal in eine ganz andere Richtung geht. Also, wenn es da irgendwann mal hieße, ja, je weniger du dich anstrengst, desto besser sind die Trainingsergebnisse. Ja. Das glaube ich nicht. Klar, es ist auch hier, ich meine, Nähe zum Muskelversagen und so weiter, haben wir Daten und ob du jetzt jeden Satz bis all out machen musst und so, sei mal dahingestellt, aber du musst dich einfach anstrengen. Da gibt's keinen Weg dran vorbei. Da kannst du nicht individuell sagen, ja, aber ich muss mich ein bisschen weniger anstrengen, damit ich bessere Ergebnisse erziele. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist dem nicht so.
Ja, bin ich also, bei dir. Was ich halt dann auch wieder positiv finde, Thomas, was du halt auch angemerkt hast, selbst wenn man das tut, was die meisten jetzt nicht tun würden, nämlich vielleicht auch in einer verkürzten Position Teilwiederholung zu machen, selbst das fällt ja nicht mal sonderlich hinten ab. So, ne? Ja, also auch wieder das gibt auch wieder Freiheit, den Kopf frei zu machen und vielleicht auch wieder dahin zu gehen, dass man sagt, genau, also trainiere ich halt akkurat, präzise und intensiv genug und dann, ja, dann fühle es auch einfach ein bisschen. Ist das produktiv, was ich da tue? Und wenn sich das vielleicht produktiv anfühlt, den Beinstrecker genau sehr, sehr kniedominant zu machen, so und vielleicht auch so Teilwiederholung dort, dann macht das. Ne? Das finde ich halt auch mal nochmal so ein spannendes Thema, vielleicht dieses Thema lokale Hypertrophie. Ja, das, ja, wenn man da mal mehr zu machen würde, so, das würde ich halt sehr, sehr interessant finden.
Also gibt es ein paar Sachen zu, aber ja, mehr wäre sicherlich nicht schlecht. Ist halt immer aufwendig, ne, die da zu testen und Ergebnisse zu ermitteln und so, ist ja alles nicht ganz so leicht. Genauso wie es nicht leicht ist, zu auch jeden Muskel zu untersuchen, ne? Ich meine, wir sprechen hier meistens über Bizeps, über Quadrizeps, auch nur über bestimmte Teile des Quadrizeps, weil soweit ich weiß, sind manche Muskeln einfach so ein bisschen zugänglicher, um die zu untersuchen, als manche andere. Ne? Mhm. Und also es gibt noch, also wenn man sich richtig reinfuchst, es gibt halt auch noch wirklich unfassbar viele Lücken. Ne? Wenn ihr mal bedenkt, wie viel über den LAT bei Social Media gesprochen wird und LAT-Training, ja, ich meine, ich bin ja Teil davon, ich kann mich ja nicht mal rausnehmen, aber wie wenig Studien, bis gar keine Studien es eigentlich zum LAT gibt, ist eigentlich Wahnsinn. Zumindest so direkte Hypertrophie-Studien, ne?
Mhm. Ja, guter Punkt.
Ja, also ich finde es halt aktuell sowieso wieder interessant. Es ist ja jetzt der neue Trend, glaube ich. Ist es ja jetzt der Trend Teilwiederholung und gedehnte Position. Ja. Ist ja jetzt der absolute Hypertrophie-Trend. Wenn ich das richtig gehört habe, wollen ja einige Leute da jetzt sogar komplette Trainingsprogramme oder zu machen. Ich weiß nicht, ob ich Trainingsprogramme oder halt Tutorials oder wie man Trainingsplan da komplett drauf auslegt, finde ich halt verblüffend, dass das Leute jetzt machen wollen. Auch Leute, wo ich gesagt hätte, Mensch, dass die da jetzt so voll drauf einsteigen. Finde ich schon. Ist das nicht so, dass so ein Coach Kessem irgendwie sowas machen will jetzt irgendwie?
Echt?
So ein Trainingsguide, how to train.
Ach so. Weil das wäre auch noch so ein Ding. Auch wenn hier Training bei Muskellängen sehr vielversprechend ist. Ich meine, Simon, wir waren ja irgendwo Vorreiter. Wir hatten ein Seminar 2020, wenn ich mich recht erinnere, zu diesem Thema. Ich wollte es nur gesagt haben.
Ja.
Was man nicht vergessen darf, neben all diesen guten Ergebnissen, wie das Ganze richtig ins Training implementiert werden kann, das kann dir kein Schwein sagen.
Ja.
Weißt du? Ob du es nur machst, ob du es als erstes machst, ob du es hinten raus machst, ob es alle Sätze sind, ob es der letzte Satz ist oder was auch immer. Wir haben die Studienergebnisse, die auch gut sind, würde ich jetzt sagen. Aber trotzdem, davon kann dir keiner sagen, wie du es am allerbesten mit ins Training einbaust. So, weißt du, das ist alles nur eigentlich Rätselraten und so die beste Tipps abgeben, wie was sein könnte.
Ja.
Ja, gut. Ich glaube, viele Leute experimentieren ja jetzt stark damit. Ne?
Ja.
Also, das wird ja viele Erkenntnisse bringen in den nächsten, wahrscheinlich im nächsten Jahr, bis dann weiß ich nicht, was als nächstes kommt. Ja.
Anstatt. Aber ganz ehrlich, glaubt ihr, das würde optisch bei jemandem so den krassen Unterschied machen, dass du sehen würdest, boah, der Typ, der trainiert bei langen Muskelgelenken? Ich denke nicht. Also ich frage mich halt auch immer, und ich bin wirklich ein Studienfan, ich weiß nicht, wie es euch da geht, Simon, vielleicht du, ich denke mir halt so ganz oft so, okay, wir haben diese Studie über 8 Wochen, ist das für einen Lifetime-Lifter wirklich relevant? Glätten sich die Ergebnisse vielleicht nach 6 Monaten oder einem Jahr und dann ist es eigentlich, also verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das ist halt auch so ein Ding, was man immer, finde ich, so im Hinterkopf haben sollte, so, weißt du? Ja. Ich sag halt immer so, die Zeit wird es halt irgendwann richten, so, weißt du? Und dein Engagement und wie stetig du ins Training gehst, so. Wenn du nicht alles komplett falsch machst, so, weißt du?
Genau, ich glaube, genau letzter Punkt, den du angesprochen hast. Ich glaube, da bin ich vielleicht auch mittlerweile so ein bisschen, könnte mich dann vielleicht auch als Pessimist bezeichnen, aber ich würde es eher als Realist bezeichnen. Sofern du nicht alles komplett Banane in deinem Training machst und wirklich die Basics, die passen einfach. Ja, das ist einfach okay, dein Training ist im Großen und Ganzen okay, Ernährung ist okay, Regeneration, Schlaf etc. ist alles in Ordnung. Okay, du machst das meiste richtig. Ich würde mich sehr wundern, ich drück's mal so aus, wenn dann plötzlich so diese eine kleine Sache, entweder, keine Ahnung, ich trainiere jetzt vermehrt in der gedehnten Position oder ich baue jetzt vermehrt rotes Fleisch in meine Ernährung mit ein oder irgendwie solche Geschichten, dass das plötzlich zu einer absoluten Transformation führt. Da ja, vielleicht macht es den ein oder anderen Prozent aus. Klar, vielleicht holst du noch mal ein bisschen was raus. So, ne? Du sagst, ja, okay, irgendwie so ein bisschen was geht noch. Aber dass das entscheidet zwischen, du hast keinen Erfolg oder du bist sehr erfolgreich.
Ja.
Das ist, nee, also wenn du, ich glaube wirklich, dass hier auch einfach die genetische Komponente, wenn du das meiste richtig machst und das über viele, viele, viele Jahre, dann holst du das meiste raus. Und wenn halt dann nicht mehr geht, dann liegt es nicht daran, dass du nicht in der gedehnten Position trainiert hast, sondern eher, dass du halt die falschen Eltern hattest. So.
Weißt du, was ich am schwierigsten finde bei diesem Thema? Das, was du gerade gesagt hast, jemanden vernünftig zu vermitteln. Weil, weißt du, auf der einen Seite machen wir hier diesen Podcast, um Studienergebnisse zu präsentieren, um vielleicht zu zeigen, wie man trainieren kann, um Sachen zu optimieren und so weiter. Aber auf der anderen Seite weißt du auch, dass viel Zeit wird es richten, Genetik wird es sowieso richten, so, weißt du, und da jemanden so diese Mitte zu vermitteln, weißt du, dieses Ausgeglichene, zu zeigen, dass es irgendwo wichtig ist, aber auch nicht übertrieben wichtig, weißt du, finde ich immer schwer, jemanden rüberzubringen, so, weißt du, gerade auch, wenn du selber so viel mit Studien hantierst und so weiter, aber
ich glaube, das wird auch weiterhin immer das Problem bleiben, ne? Dass dieses Spektrum halt in der Mitte sich einpendeln zu lassen für das Individuum. Ja. Ne? Also es ist ja immer schon so gewesen, die Bros, ne, die dann sagen, okay, die trainieren dann halt irgendwie komplett ohne Plan oder wie sie gerade Feeling haben, ne? Aber essen dann nur 4 Lebensmittel so, weil weißt du, das dürfen nur die 4 sein. So, das ist ganz genau bestimmt. Aber Training, ja, wie ich heute lustig bin, ne? Und dann hast du halt den anderen, der halt, der halt im Training genau einen Satz pro Woche dort für diese Muskelpartie ausgerechnet hat. Und dann halt Flexible Dieting und Pizza und Eis halt immer so, weil er muss ja easy bleiben.
Ja.
Also ich glaube, wer sich da immer weiter mit sich selbst beschäftigt und den Prozess beschäftigt und da intensiv drin ist, um es runterzubrechen, wenn du halt Bock auf den Sport hast, so wenn dir Training einfach Spaß macht, dann wirst du aus dem eigenen Antrieb heraus für dich immer besser funktionieren. Ja. So. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann ist das auch völlig okay. Aber ich glaube, das muss einfach in dir sein, dieser Antrieb.
Voll. Ja. Und weißt du, so eine gewisse Kontinuität, wenn ich so gerade bei Social Media merke, dass so Leute so überambitioniert nach der Übung und nach der Ausführung suchen, um das temporär so 4 Wochen zu machen und in 8 Wochen trainieren diese Leute nicht mehr. So, weißt du? Und da denke ich mir so, ja, dann mache ich es vielleicht an einer oder an der einen oder anderen Stelle im Training vielleicht ein bisschen suboptimaler. Trotzdem habe ich Spaß dran, aber ja, ich trainiere mittlerweile für 10 plus Jahre durchgehend.
Ja.
So, weißt du? Und ja, ich finde, viele finden da nicht so die gesunde Mitte. Das ist so, weißt du, temporär. Also ich habe ja nichts gegen Training optimieren, aber letztendlich optimiere dein Training und mach den Scheiß für Ewigkeiten. Weißt du?
Ja.
Und dann wirst du die Ergebnisse sehen. Und nicht von Woche zu irgendwas anderem springen und alles wieder verwerfen und sich immer wieder neu auf Start stellen. So, weißt du, so habe ich das Gefühl, dass viele so unterwegs sind.
Und ja, in dem Moment halt auch sehr, sehr wenig Spaß haben, habe ich immer das Gefühl.
Jo.
Also sehr, sehr verkniffen. Das ist es jetzt nicht.
Ja, genau.
Und nochmal von vorne.
Wirklich. Ja, genau. Also ich denke, Training optimieren im Rahmen dessen, was einem selbst auch einfach noch gut tut und die Freude nicht nimmt. Wir hatten es ja auch vor ein paar Episoden, Arne, mal davon, mit diesem Tracking-Wahn, wo du ja, glaube ich, auch so ein bisschen gesagt hast, du willst mal bewusst irgendwie nicht tracken und nicht irgendwie jeden einzelnen Schritt dokumentieren und jede einzelne Kalorie zählen. Weil klar, man muss sich irgendwann fragen, so dieses Optimieren, wie viel bringt es mir auf der einen Seite und was sind vielleicht auf der anderen Seite auch die Kosten? Und wenn diese Kosten dann sind, ich habe keinen Bock drauf, dann ist es das absolut nicht wert, zu wissen, habe ich jetzt heute 9000 Schritte gemacht oder 10.000? Also das ist völlig irrelevant auf lange Sicht. Ne? Und eben, am Ende, ich glaube, es geht wirklich darum, diese Mitte zu finden. Ne? Und die ist sicherlich auch hier wieder ganz individuell, wo das ist.
Ja, brutal, dass das am Ende hier dann die Essenz ist aus zwei vorgestellten Studien. Ich hatte das gedacht.
Ja. Noch richtig philosophisch geworden.
Da hat die Wissenschaft noch einiges vor sich, aber das ist ja auch gut.
Nicht nur die Wissenschaft, würde ich sagen.
Ja, nicht nur die.
Sondern wir als letztendliche Umsätze auch.
Ja.
Also aber Simon, Entschuldigung, Arne, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Mach ruhig weiter.
Ich fand's richtig geil, dass du die Meta genommen hast.
Ja.
In letzter Zeit sind ja, ich weiß nicht, wie sehr es verfolgt, es sind richtig viele Meta-Analysen rausgekommen. Aber ich sträube mich immer, Meta-Analysen hier in dem Podcast zu präsentieren, weil ich finde, Simon macht das immer viel besser. Deswegen glaube ich, nach dem Podcast schiebe ich ihn die paar rüber, die ich gerne hören würde.
Mach das mal.
Ja, es gibt ultra viele Meta-Analysen, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Und ein paar auch richtig coole. Also
ja,
interessiert sicherlich auch die Hörer. Aber nur wenn
auf jeden Fall.
Das dann wisst ihr schon, was als nächstes kommt. Es geht um Intensität, Muskelversagen und was gibt's noch?
Ja.
Deloads?
Ja, Deload war aber eine Studie, glaube ich, keine Meta-Analyse. Ja. Es kommt jetzt noch eine Meta-Analyse zu verschiedenen Rep-Ranges raus, wie verschiedene Rep-Ranges sich quasi auf Hypertrophie auswirken. Klang auch sehr, sehr spannend. Und dann gibt's noch so zwei andere Themen, die richtig cool klingen. Aber vieles ist noch so Preprint, manches ist noch gar nicht mal Preprint. Aber ich habe das Gefühl, so nach der Corona-Flaute kommt jetzt wieder ordentlich was Neues.
Ja.
Und teilweise auch echt coole Sachen. Ja. Hier, letztens war Hip Thrust gegen Squats.
Ja, das habe ich gesehen.
Was ja sehr, ich denke,
für Gluteus
oder andere. Ja. Ne? Ich glaube, das mache ich mal in der nächsten vielleicht, falls es interessiert. Ja. Jetzt gab es dazu sogar noch eine, die auch Squats gegen Hip Thrust, aber das war nur irgendwie so ein Abstract, was auf einer, auf einem Seminar oder Konferenz vorgestellt wurde, wo es aber eigentlich so ziemlich um das Gleiche ging, wenn ich es richtig verstanden habe, mit komplett anderen Ergebnissen. auch sehr, sehr, sehr spannende Sachen momentan. Es wird sich auch online sehr viel die Köpfe eingeschlagen, teilweise über gewisse Themen, weil die Leute nicht die Mitte finden.
Aber sehr gut für uns. Dementsprechend haben wir natürlich immer was zu gucken und auch zu besprechen.
Ja.
Ne? Und vor allen Dingen auch ihr. Zum Beispiel für euer Newsletter.
Ganz richtig. Genau. Den man abonnieren kann auf www.thestrengthminds.de.
So sieht's aus. Also, ne, falls ihr da das Ganze mal zum Lesen haben wollt oder andere Themen oder in die Tiefe, dann definitiv dort sich eintragen. Gut, ich würde sagen, wir haben wieder wahrscheinlich eine Punktlandung gemacht, ne, mit unserer angepeilten Stunde, wie immer. Wir sind da top eingespieltes Team. Mir bleibt auch nichts anderes zu sagen, als wie immer den Podcast zu bewerten, zu teilen, etc., damit das Ganze publik wird und sich schön weit verbreitet. In dem Sinne, ja, sag ich, danke fürs Zuhören bis zu dieser Stelle und euch vielen Dank für die Studien, Männers. Und ja, bis zur nächsten Episode.
Tschüss an alle Sponsoren.
Grüße an alle Sponsoren, genau. Ciao, ciao.
Ciao.